Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Massimo Maio ist hier mit dem Kompressor-Podcast. Hallo. Orgasmic Meditation, so heißt eine ziemlich beliebte Meditationsmethode aus den USA. So eine Mischung aus sexueller Praktik mit Meditationscharakter. Klingt alles in allem eher harmlos, aber das FBI ermittelt gegen das Unternehmen, das diese Meditation groß gemacht hat und verbreitet hat. Zwangsprostitution ist zum Beispiel einer der Vorwürfe. Crime, Sex, großes Potenzial für eine große Geschichte. Und die gibt es jetzt auch, ein BBC-Podcast, rollt diese ganzen Entwicklungen rund um die Orgasmic Meditation auf, erzählt, wie aus einem kleinen Startup eine gefährliche Sekte geworden ist. The Orgasm Cult, so heißt dieser Podcast. Jule Hoffmann hat sich's für uns angehört und ich habe sie gefragt, was das denn genau für eine Firma war, die diese Meditation entwickelt hat und wie das überhaupt funktioniert, Orgasmic Meditation.
Genau, Orgasmic Meditation ist eine Technik, bei der eine Frau sich untenrum entkleidet, also wirklich nur untenrum, sie behält das Oberteil an, sich auf Kissen bettet und dann eine andere Person, in der Regel offenbar meist Männer, ihre Klitoris streichelt und zwar genau 15 Minuten lang, dann ist die Zeit rum und anschließend sollen sich beide über ihr Erleben austauschen. Dabei ist die Abfolge der einzelnen Schritte genau festgelegt, also es ist auch ganz genau festgelegt, wer welche Position einnimmt, mit welchem Körperteil, wo welches Knie liegen soll, das soll Sicherheit vermitteln und zumindest bei OneTaste wurde das auch keinesfalls als Sexpraktik geframed, sondern um mehr Leute damit zu erreichen als Meditation, quasi so harmlos wie Yoga, als eine körperliche Meditation, bei der man den Kopf abschalten soll und sich vor allem spüren soll, so im Moment sein soll und die haben das gar nicht erfunden, also das kommt schon aus den 60er Jahren, das kommt schon so aus der Hippie-Bewegung, da gab es auch schon sowas wie Orgasmic Meditation, auch aus der Slow-Sex-Bewegung. Das heißt, es gibt es schon länger, aber es wurde durch OneTaste sehr stark promoted in den 10er Jahren. Und zentral dabei ist vor allem Nicole Dedon, das ist die Co-Founderin von OneTaste, die auch als sehr charismatisch und sehr attraktiv immer beschrieben wird. Die hat propagiert, dass der weibliche Orgasmus die Welt verändern wird, wie zum Beispiel hier zu hören bei einem TED-Talk 2011.
I think that it will be turned on women around the world. Who changed the world. It will be turned on women and those who dare to stroke us, who actually changed the world by feeding this desire for connection that we all have. Thank you.
Das klingt ja sehr nach Körperbewusstsein, nach Empowerment und eigentlich ziemlich positiv, oder?
Genau, und das ist auch eben genau das Erfolgskonzept von OneTaste. Also es leuchtet, finde ich, auch unmittelbar ein, warum das so viele überzeugt hat. Die haben dann Kurse angeboten in Städten wie Los Angeles, New York und London mit großem Erfolg. Also dabei war das Ganze sehr heteronormativ aufgezogen, muss man nebenbei auch nochmal sagen. Es wird gar nicht richtig erklärt, warum eigentlich. Jedenfalls haben sich vor allem natürlich Frauen angesprochen gefühlt, die ihren eigenen Körper besser kennenlernen wollen, die auch ihr eigenes Begehren, ihr Lustempfinden mehr entdecken wollten. Und zum anderen auch Männer, denen es schwer gefallen ist, Beziehungen zu Frauen aufzubauen. Hier vor allem so nerdige Tech-Typen, so wird es im Podcast beschrieben, die vorher oft gar keine Beziehung zu Frauen hatten, auch oft gar keinen Sex hatten. Das heißt, es ist eigentlich so eine einzige riesige Tragödie, die im Erfolg dieser Bewegung auch zum Ausdruck kommt. Mhm. Und Nicole Dedon hat tatsächlich auch genau diese Verwundbarkeit der Leute ausgeschlachtet, kann man so sagen, und ein knallhartes Business daraus gemacht. Hat auch die Business-Strategien so lange umgeschrieben, bis OneTaste ab 2012 wirklich Umsätze in Millionenhöhe gemacht hat. Und zwar gab es in diesen Städten sogenannte Ohm Houses, also Orgasmic Meditation Houses, wo OneTaste-Mitglieder einziehen konnten, die oft dann auch ihr altes Leben komplett hinter sich gelassen haben, ihre Jobs gekündigt haben. Ihnen wurde auch gesagt, dass sie den Kontakt reduzieren sollen zu Freunden und Familien. Und in diesen Häusern hatten sie quasi keine Privatsphäre. Sie haben da in riesigen Schlafsälen geschlafen. Ihnen wurden ihre Sexpartner zugeteilt. Also sie konnten selber nicht entscheiden, mit wem sie Sex haben. Und sie sollten aber dabei möglichst viel Sex haben. Je mehr Sex, desto besser. Sie sollten auch mindestens viermal am Tag Orgasmic Meditation praktizieren. Und die Vorstellung war sogar bei OneTaste, dass die Energie eines Orgasmus sich unmittelbar in Verkaufserfolgen für die Firma niederschlagen können. Also Powered by Orgasm war so ein Slogan der Firma. Mhm. Und diese Firma war auch deshalb so erfolgreich, weil alle Mitglieder unentgeltlich gearbeitet haben, quasi für OneTaste. Also ohne bezahlt zu werden, haben sie sich immer gekümmert darum, neue Kundinnen anzuwerben für die Kurse. Und die Preise für die Kursteilnahme waren enorm hoch. Also so vier Wochenendkurse, Orgasmic Meditation, konnten schon mal mal so $10,000 kosten. Oder eine Jahresmitgliedschaft konnte bis zu $60,000 kosten. Und das hat dazu geführt, dass im Endeffekt sich bei One Taste ganz viele wohlhabende Männer getummelt haben, die mit jungen, attraktiven Frauen schlafen wollten, die wiederum sich für die teuren Kursgebühren quasi prostituiert haben, also um an den Kursen teilnehmen zu können. Und allein das war natürlich schon eine komplette Umkehr von weiblicher Selbstermächtigung. Und dazu kam das besonders schlimm, dass der Don quasi die Ideologie verbreitet hat, dass jede und jeder radikal für sich selbst verantwortlich ist. Also wenn es jemandem schlecht ging, wenn jemand irgendwie geweint hat oder Probleme hatte oder irgendwie keinen Sex haben wollte, hieß es eigentlich immer nur, du musst mehr Sex haben. Du hast es einfach noch nicht auf die andere Seite geschafft. Also so ein komischer spiritueller Ansatz, wo Sex so ein bisschen die Lösung für alles ist. Du musst mehr Orgasmic Meditation praktizieren, bis hin zu Victim Blaming. Also der Don hat auch die Vorstellung verbreitet, dass eine Frau, die empowered ist und die sexuell befreit ist, nicht mehr vergewaltigt werden kann. Also dass das nur Frauen passiere, die noch nicht sexuell befreit sind. Und also das ist schon sehr komplex und sehr verwirrend zum Teil, was da für Dynamiken gegriffen haben in dieser Community, die natürlich sehr schädigend waren für die Mitglieder.
Genau, teilweise klingt das ja tatsächlich ziemlich tragisch. Und es klingt natürlich auch wie so eine ziemlich dicke Story, ne? Also vom Start-up zur Sekte. Wie wird es dann genau erzählt in diesem Podcast?
Genau, also das ist, war mir am Anfang tatsächlich auch so ein bisschen zu reißerisch, weil Sex und Sekte, das ist natürlich, sind die perfekten Zutaten für so eine Bildstory oder sowas. Und auch in der Erzählhaltung heißt es dann immer mal wieder so, es wird jetzt noch darker, wir werden noch tiefer eintauchen und so. Das heißt, diese True-Crime-Story wird schon ziemlich ausgeschlachtet, während die Thematik ja hochsensibel ist. Also es geht ja letztlich um Trauma und Missbrauch. Und ich fand auch, dass Nesterin Tavakolifar, das ist die, die hostet den Podcast und hat auch die komplette Geschichte recherchiert, dass die als Ich-Erzählerin manchmal so ein bisschen zu breitbeinig auftritt oder sich ein bisschen zu sehr in den Vordergrund drängt mit ihrer krassen Recherche, die sie noch während, also unter erhärteten Bedingungen während der Pandemie irgendwie mit ihrer Deadline durchziehen musste. Versucht auch manchmal so ein bisschen unnötig witzig oder unterhaltsam zu sein. Gleichzeitig muss ich sagen, fand ich es im Endeffekt doch eigentlich eher wohltuend, weil sie so eine zupackende, harte Stimme hat, die zwar nicht einfühlsam ist, aber oft so angenehm gefestigt wirkt angesichts der belastenden Geschichten ihrer InterviewpartnerInnen, die man sich da anhören muss. Und sie ordnet auch ziemlich klar ein und hat lange und intensiv recherchiert. Also sie ist wirklich mehrfach in die USA gereist und hat mit vielen ehemaligen One-Taste-Mitgliedern gesprochen. Vieles auch off the record. Und ich finde auch, dass sie am Ende doch sowas auch transportiert wie Wut oder Fassungslosigkeit. Also sie, man kann schon sagen, sie tritt in gewisser Weise für ihre Opfer ein.
One Taste's entire mission was about empowering women to speak. And yet none of the executive team, including the women, have agreed to our request for interview. It seems that Nicole may have even been at the land in March, at exactly the same time that I was in San Francisco reporting on this story. I'd arranged to go up to the land, but was dragged back to the UK after some frantic phone calls from my concerned editors in London. They were worried that with global lockdowns fast approaching, I'd get stranded in California. Nicole can thank the pandemic for me not getting to her.
Also das ist ja schon fast so ein bisschen so eine Message an Nicole Dadon, die sozusagen die Guru-Persönlichkeit dieser Sekte war. So, ne? Also sie hätte sie gerne gestellt zum Interview. Und ich finde das auch sonst ganz gut gemacht. Also die Podcast-Folgen sind klar gegliedert. Es wird klar so beantwortet, was ist Orgasmic Meditation? Was ist eigentlich ein Orgasmus? Wann spricht man von einer Sekte und so weiter? Und Tavakolifar weitet auch den Blick sehr gut auf die verschiedenen Diskurse, die so an dieser Story dranhängen. Also zum Beispiel One Taste auch als Teil der Wellness-Industrie, die in der letzten Dekade einen Boom erlebt hat. Und die Frage, warum wenden sich eigentlich Menschen an diese Industrie? Oder auch die liberale Startup-Mentalität der GründerInnen in Kalifornien, die Tech-Szene als Counterculture quasi, die auch bei One Taste eine große Rolle gespielt hat.
Also letztlich schon ziemlich viele, schon auch spannende Aspekte. Ist das ein hörenswerter Podcast all in all?
Ja, ich finde auf jeden Fall. Allerdings möchte ich das mit Triggerwarnung aussprechen. Es ist schon ein wirklich harter Stoff und es wird noch härter dadurch, dass es nicht so schwarz-weiß ist. Also viele Frauen haben sich eben trotz allem empowered gefühlt durch One Taste-Kurse. Das heißt, vordergründig hat man so dieses, es ist eine komplett irre Story. Und gleichzeitig muss ich sagen, dass ich an vielen Punkten anknüpfen konnte. Und das fand ich wirklich das Gruselige, dass man sich nicht so klar abgrenzen kann gegen sozusagen diese Verrückten da in dieser Sekte, sondern dass das natürlich total Sinn macht, dass so viele Frauen dem zum Opfer gefallen sind in einer Gesellschaft, in der die Perspektive auf Sexualität natürlich immer noch männlich geprägt ist und in der Frauen eben nicht selbstverständlich Orgasmen haben. Und die Tatsache, dass ausgerechnet in dem Moment, wo sie dagegen angehen wollen, ihr Engagement schamlos ausgebeutet wird, das ist natürlich schwer zu ertragen. Und ich konnte das mir eigentlich auch nur dadurch erklären, dass sozusagen der Fokus lag ja bei One Taste auf weiblicher Sexualität. Es scheint sozusagen komplett allein das, den Blick versperrt zu haben auf das, was dann eigentlich passiert ist. Nämlich, dass natürlich Strukturen zementiert wurden, in denen Frauen unterdrückt werden, bis dahingehend, dass sie ja quasi im Auftrag dieser Firma vergewaltigt wurden. Mit der Idee, dass je mehr Sex sie mit verschiedenen fremden Männern haben, desto besser für sie. Und das ist natürlich das besonders Verheerende, dass unter der Flagge von weiblicher Selbstermächtigung so ein Missbrauch stattgefunden hat.
Der Podcast heißt The Orgasm Cult, ist zu hören bei der BBC, vorgestellt und auch empfohlen von Jule Hoffmann. Vielen lieben Dank.
Gerne.
Außerdem heute hier im Kompressor-Podcast ein Blick hinter die Kulissen der Bild-Zeitung. Gibt gerade eine Doku-Serie bei Amazon, die in 7 Folgen vom Alltag der Bild-Redaktion erzählt. Was man da für Einblicke bekommt und ob das mehr ist als Werbung für die Bild, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.